Ja, ihr Lieben, dritter Advent. Und die Technik versagt, ne? Dritter Advent. Warum kam der Herr Jesus auf diese Erde? Was denkt ihr? Wir möchten zu Beginn der Predigt mal ein bisschen sammeln. Warum kam der Herr Jesus? Eines haben wir heute Morgen schon gehört. Er kam, weil er uns lieb hat und weil er seine Liebe zeigen wollte. Was gibt es noch?
Sucht das Verlorene.
Genau, sehr gut.
Um uns zu retten.
Um uns zu retten.
Erlösung für unsere Sünden.
Jawohl.
Das Gesetz zu erfüllen.
Prima.
Und nur ein Mittel zwischen uns und den Menschen.
Genau, deshalb musst du, jawohl.
Mit Gott zu versöhnen.
Mit Gott zu versöhnen.
Also, ist uns versprochen.
Jawohl. Also vieles hat ja auch mit Golgatha zu tun, was ihr nennt. Und das ist sicher auch eines der wesentlichen Dinge. Sehr gut. Ein weiteres möchte ich anfügen, oder zwei. In Markus 10, Vers 45 heißt es, ich bin gekommen, um euch zu dienen. Er ist nicht gekommen, um zu herrschen, sondern um zu dienen und sein Lösegeld zu geben für viele. Und in Johannes 14, Vers 9, und das ist, glaube ich, das Wesentlichste von allem, sagte er, ist gekommen, um Gott zu offenbaren, dass wir sehen, wie Gott ist. Jemand hat mal gesagt, menschliche Dinge muss man kennen, um sie zu lieben. Göttliche muss man lieben, um sie zu kennen. Und ich wünsche uns heute Morgen die Liebe zu dem, was wir heute Morgen betrachten werden. Ja, wem ist nicht schon so gegangen? Er wollte irgendwo hingreifen und was holen und es war nicht mehr dort. Und dann geht die große Suche los. Es kann der Schlüssel sein, es kann der Geldbeutel sein. Schlimm ist, wenn man die Pässe nicht findet und es geht auf den Flughafen und manches mehr. Ich denke, jeder könnte da eine Story uns heute Morgen erzählen. Es gab in der Geschichte einige große Suchaktionen. Der Dominik hat uns mal davon berichtet. Die MH370 war spurlos verschwunden, dieses Flugzeug. Und so wurde die größte Suchaktion der Luftfahrtsgeschichte ausgerufen. Und es bleiben bis heute viele Fragezeichen. Vielleicht kennt jemand die Fernsehsendung Aktenzeichen XY ungelöst. Da ist man auf der Suche nach Verbrechen. Und man hofft dabei, Hinweise zu finden, um diesem Verbrechen auf die Spur zu kommen. Und nicht zuletzt arbeiten wir täglich mit Suchfunktionen. Ich meine, Google wurde erfunden mit diesem Suchregister, wo man ein Wort eingeben kann und man dann den entsprechenden Begriff und die Sache findet. Ich möchte auch euch heute Morgen einladen, euch mit mir auf die Suche zu machen. Erstmal ganz plump. Ihr seht hier ein Bild, das ist mir sehr vertraut. Und in diesem Bild ist etwas versteckt, nämlich die Königin. Und jetzt gebe ich kurz Zeit, wer findet sie? Und mal bitte die Imke unter uns vielleicht mal ein bisschen zurückhalten.
Und in der Mitte.
Mit oder ohne Punkt?
Ohne Punkt. Also sie ist nicht markiert.
Und in der Mitte.
Bitte zeigen. Nein, nein.
Ich verweise auch daneben.
Weiß jeder, wie sie aussieht? Das wäre nämlich ganz entscheidend.
Ich habe gedacht, die sieht so aus.
Lass den siehst du?
Die ist was länglich.
Ja, aber hast du auf dem Bild gesehen?
Nein.
Noch nicht. Sie ist drauf. Hat jemand eine Idee? Vielleicht will jemand nicht da vorne kommen, dann zeige ich es. Hat sie jemand schon gefunden?
Aber wenn ich es nicht umgehauen bei uns. Gut, da habe ich sie gefunden?
Ich bin mir nicht ganz sicher.
Auch gefunden? Gut.
Ja, genau.
Wo? Es sehen alle ziemlich ähnlich aus, oder?
Aber die sagt gestern, oder?
Ja.
Schauen wir mal,
Also wir lösen es auf. Hier ist sie. Hier, wo es eingekreist ist. Die ist deutlich größer als die anderen.
Wir gucken immer in der Mitte.
Ja. Nun, es geht um Suchen heute Morgen. Was ist beim Suchen wichtig? Ich denke, man muss das Suchobjekt kennen. Das klingt recht plump, aber ist ungeheim wichtig. Und dann, wenn man sich auf die Suche macht, man sollte sich einigermaßen sicher sein, dass das Objekt oder die Sache, die man sucht, dass es dort sich, dass es zu finden ist. Ihr Lieben, Suchen ist immer auf Finden angelegt. Ihr nickt, das ist nicht so selbstverständlich. Ich denke, man muss auch abschätzen, lohnt sich eine Suche überhaupt? Manche Sachen sind ja einfach unwichtig und wir suchen sie trotzdem. Beim Suchen gibt es manche Schwierigkeiten. Manches verlangt Ausdauer. Ich denke an manche Entwicklungen, die man gemacht hat. Oft ist das Naheliegendste nicht das Richtige. Man muss das richtige Werkzeug benutzen, um zu suchen. Also stell dir vor, du hast eine Nadel irgendwo verloren. Da hilft manchmal ein Magnet, dass die Suche schneller geht. Jemand hat mal gesagt, Suchen ist gefährlich. Man entdeckt manchmal etwas, das man eigentlich gar nicht finden wollte. So ging es dem Kolumbus. Der wollte ja ursprünglich, glaube ich, einen schnelleren Weg nach Indien oder China suchen und finden. Und hat dabei Amerika entdeckt. Gut, das war nicht ganz so tragisch. Aber das wollte er eigentlich nicht. Jemand hat gesagt, was niemand sucht, wird selten gefunden. Oder wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut, könnte eine Gans mit nach Hause bringen. Und dann auch, was man immer, man findet immer alles dort, wo man eigentlich es zu Anfang hätte suchen sollen. Es war am 8. September in diesem Jahr, auch am Sonntag, ungefähr um diese Uhrzeit. Ich denke, die meisten waren auch hier. Ich saß hier vorne. Und wir haben eine Predigt gehört zu den Königen. Es ging um Rehabiam, die Tragik einer oberflächlichen Frömmigkeit. Und da waren viele praktische Lektionen angeführt, vieles Wissenswerte. Aber es war eine Sache dabei, die hat mich wirklich gefesselt und seither nicht mehr losgelassen. Deshalb auch die Predigt heute Morgen und wahrscheinlich auch noch die nächste. Gott hat den Königen ein Zeugnis ausgestellt, oder fast jedem. Er sagt zum Beispiel von Josia in 2. Könige 23, vor Josia gab es keinen König wie ihn, der zu dem Herrn umgekehrt wäre mit seinem ganzen Herzen und mit seiner ganzen Seele und mit seiner ganzen Kraft nach dem ganzen Gesetz des Mose. Auch nach ihm ist seinesgleichen nicht aufgestanden. Was für ein König, von dem es heißt, er ist zu Gott umgekehrt wie kein anderer vor ihm und nach ihm. So ging in die Geschichte ein. Wisst ihr noch, was es von Rehabiam hieß? Wir haben es an diesem Morgen angeschaut. Von Rehabiam heißt es in 2. Chronik 12, Vers 14. Er aber tat, was böse war, denn er richtete sein Herz nicht darauf, den Herrn zu suchen. Und es hat mich echt bewegt. Der Rehabiam hat manchen Blödsinn gemacht. Manches undurchdachte oder eigentlich einfach blöd. Aber er hat dafür Gutes gemacht. Und Gott sagt nicht, das Böse an dir war, dass du, ja, also verschiedenes andere. Sondern er sagt, das einzige oder das eigentliche Böse an dir war, dass du mich nicht gesucht hast. Ich dachte, was wird Gott mal zu meinem Leben sagen? Das Nichtsuchen wird hier als böse betrachtet. Und dabei gibt es viele Bibelverse, die uns auffordern, Gott zu suchen. Ach, hier möchte ich es kurz freigeben. Wem fällt spontan ein Vers ein, wo es darum geht, dass der Mensch, dass du und ich, dass wir Gott suchen sollen? Joachim.
Suchen in der Schrift, denn sie ist die von mir zeugt, sagt der Herr Jesus.
Sehr gut. Nochmal jemand.
können, solange er zu finden ist.
Prima.
So hat den Hans aber ihr Leben.
Prima. Es gibt noch viel mehr davon. Um das geht es dann nächste Woche oder nächstes Mal. Kolosser 3, Vers 1. Sucht das, was droben ist. Psalm 27. Mein Herz erinnert sich. Suchet mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, suche ich. In Lukas 11. Ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Jeder Mensch ist grundsätzlich auf der Suche. Er ist so angelegt, dass er sucht. Augustinus hat mal gesagt, zu dir hin, o Herr, hast du uns erschaffen und unruhig ist unser Herz, bis dass es Ruhe findet in dir. Ich glaube, es war im Jahr 2000, da war in Ulm, da wo jetzt die Ratiopharm Arena steht, ein Zelt. Und ich meine, es war dort, da wurde damals ein Chor gegründet und da hat man ein Lied gesungen. Und das war auch wie folgt. Viele suchen dies und das, wissen nicht wozu und was, klopfen hier und fragen dort, laufen vor sich selber fort, drehen sich im Kreis herum, doch die Frage bleibt, warum. Viele bauen um ihre Fragen dicke Wände, bittere Klagen. Warum bin ich Mensch geboren? Ich habe meinen Sinn verloren. Was soll all das Glück und Leid? Durch die Finger rinnt die Zeit. Und dann gibt dieses Lied auch die Antwort. Der Mensch ist und bleibt in seinem tiefsten Wesen ein Sucher. Aber meistens wagt er nicht, weit genug zu gehen. Meistens folgt er falschen Göttern, die ihm ein Paradies versprechen. Und Blaise Pascal, den ich sehr schätze, als französischer Philosoph und Mathematiker und Christ, der hat gesagt, wie wohl fühlt sich der Mensch, wenn er vom vergeblichen Suchen des Heils im weltlichen Leben erschöpft, ermattet, seine Hände zu Gott ausstreckt. Aber ihr Lieben, jetzt gibt es ein Problem. In Römer 3 heißt es, es gibt keinen, der Gott sucht. Keiner wird von sich aus auf die Idee kommen, nach Gott zu suchen. Obwohl Gott dem Menschen die Ewigkeit, also das Leben über unseren Horizont hinaus, die Suche nach Gott ins Herz gelegt hat. Da ist die Sünde, oder die Sünde schuld. Der Mensch läuft nicht, sucht nicht von sich aus nach Gott, er läuft sogar vor ihm weg. Und doch stellt Gott den Menschen in Verantwortung. Wir haben gerade die Verse gelesen. Sucht den Herrn und lebt. Ja, wie ist das zu vereinbaren, wenn der Mensch ihn doch eigentlich gar nicht suchen kann? Weil es ist ja nicht so, dass Gott sich irgendwie hinstellt und sagt, hallo, hier bin ich. Ich denke, es ist so, dass Gott sich in seiner Gnade offenbart. In Hiob 33 heißt es mal, dass Gott hin und wieder zu den Menschen redet. Ganz unterschiedlich. Durch Umstände. Ist quasi, wenn er die Tür aufhält und dich einlädt, reinzukommen. Zerrt dich nicht rein. Man sagt, dass jemand, der Christ wird, ungefähr 10 Begegnungen braucht, also im Durchschnitt, bis er Jesus findet. Ja, das Evangelium muss verkündet werden. Das ist die große Möglichkeit und das Gebet, dass Menschen Gott finden. Aber heute Morgen geht es um eine andere Wahrheit, oder nicht um eine andere, aber um, ja doch, um eine andere. Noch viel wichtiger, dass wir Gott suchen sollen, und wir werden das die nächsten Male anschauen, ist, und darum geht es heute, dass Gott uns sucht. Gott sucht dich. Und deshalb ist der Leitvers für heute Morgen, der Dieter hatte schon so ein bisschen erwähnt, Lukas 19, Vers 10. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich möchte versuchen, mit Gottes Hilfe, heute keine geistliche, praktische Anwendung zu machen. Sondern es wäre schön, wenn wir darüber staunen und uns wundern und begeistert sein dürfen über die Tatsache, dass Gott dich und mich sucht. das möchten wir heute Morgen etwas betrachten. Die größte Suchaktion aller Zeiten war die, dass Gott den Menschen sucht. Vielleicht können wir diesen Vers gerade mal aufschlagen. Lukas 19, Vers 10. Lukas 19, Vers 10. Es ist die Geschichte von Zachäus, der Mann, der den Jesus gefunden hat. Der hing auf dem Baum, der hat ihn irgendwie auch gesucht und Jesus hat ihn angesprochen. Dieser Mann hat sich persönlich aufgemacht, er wollte Jesus sehen. Er war von Haus aus ein Zöllner, also einer, der ausgeschlossen, ausgestoßen war. Er war ein Betrüger. Aber er wollte Jesus gerne sehen. Und er wird von dem Herrn Jesus ganz persönlich angesprochen. Oben auf dem Baum. Zachäus, ich muss heute in deinem Haus sein. Und sie haben dann Gemeinschaft miteinander. Und dann schweigt die Bibel, was bei diesem Essen oder bei dieser Begegnung war. Wir kennen nur das Ergebnis. Der vorher die Hände ausgestreckt hat, um einzusammeln, um für sich zu kassieren, um die anderen übers Ohr zu hauen und zu betrügen, er nimmt die gleichen Hände und gibt den anderen. Und es muss mit der Begegnung mit Jesus zu tun gehabt haben. Und das sind auch, und in dieser ganzen Begebenheit sind die religiösen Führer der damaligen Zeit, die Pharisäer und die Schriftgelehrten mit dabei, und die ärgern sich, dass der Jesus bei einem solchen Menschen einkehrt. Und dann kommt am Schluss, kommt der Jesus zu Wort und er sagt in Vers 9, Lukas 19, Vers 9, Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, da auch er ein Sohn Abrahams ist, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ja, der Sohn des Menschen ist gekommen. Ihr Lieben, er ist tatsächlich gekommen. Nicht irgendwie, das ist nur eine Projektion oder so. Nein, er hat seine buchstäblichen Füße auf diese Erde gesetzt. Er kam tatsächlich. Er kam für viele nicht so wie vermutet. Das Alte Testament hat sehr deutlich aber angekündigt, wie er denn kommen soll, wo er gekommen soll, wo er geboren werden soll, auch die Zeiten, der er kommen soll. Und vor allem die Außenstehenden, das werden wir dann in Matthäus 1 weiter oder Matthäus 2 betrachten, in der Bibelstunde, vor allem die Außenstehenden, die haben ihn gefunden. Ja, das Wunder, Gott wird Mensch. Er kam anders, als wir denken. Er wurde im Allgemeinen abgelehnt, besonders als bekannt wurde, was sein eigentliches Ziel war. Er kam nicht einfach nur, um Gutes zu tun, sondern er wollte die Menschen erlösen von ihren Sünden. Und dann haben ihn viele abgelehnt, eigentlich bis heute. Und dann ist er gekommen, um zu suchen. Suchen bedeutet, sich bemühen, etwas Bestimmtes, was man braucht, zu erlangen oder zu erwerben. Sich bemühen, jemand etwas Verlorenes oder etwas Verstecktes zu finden. Also das heißt, der Sohn des Menschen, er ist gekommen und er hat sich bemüht, etwas Bestimmtes, was er brauchte, zu erlangen und zu erwerben. Und das waren die Menschen, die er geschaffen hat, die von ihm entfernt waren. Ja, Gott macht sich auf die Suche. Und ihr Lieben, ist das nicht irgendwie interessant und doch auch grotesk? Ich habe auch noch jemand gebetet, dass wir einen Gott haben, der alles weiß. Stell dir vor, du wüsstest alles. Eins müsstest du nicht mehr tun, du müsstest sicher nicht mehr suchen. Wenn wir alles weiß, der braucht nicht suchen. Wir kommen ja nur ins Suchen, weil wir verschiedene Dinge nicht mehr wissen, wo wir sie verlegt haben. Ein Gott, der alles weiß, von jedem Menschen zu aller Zeit, vor Grundlegung der Welt. Dieser Gott, er macht sich auf die Suche. Warum? Weil etwas Bestimmtes, was er wollte, nämlich du und ich, das er braucht, das er will, das möchte er erwerben. Ich staune darüber. Zeugt es nicht von einem gewaltigen Interesse, das er an dir hat? Das deutsche Wort besuchen finde ich in der Hinsicht so schön. Besuchen, ja, jemand aufsuchen, jemand nachgehen. Der Mensch ist an sich wertlos und doch wertvoll, erschaffen im Bild Gottes. Und doch sucht Gott den Menschen, der eigentlich nur an sich denkt. Und er kam, um zu retten, was verloren ist. Das war seine klare Absicht. Wir haben am Anfang gehabt, wo wir da die Bienen angeschaut haben, Suchen ist auf Finden angelegt. Ja, er kam, um zu retten, was verloren ist. Das war seine Absicht. Das sagt nämlich die Bibel, dass jeder Mensch von Haus aus verloren steht, verloren geht. Johannes 3, Vers 16, wir haben diesen Vers für den Morgen gehört. Dessen ist der Mensch sich oft nicht bewusst. Manche ahnen das, manche tun auch, versuchen was zu tun. Viele wollen sich selber retten, dabei kam Jesus, um zu retten. Ja, nur wer sich verloren sieht, kann errettet werden. Und davon gibt es viele Beispiele in der Bibel. Lest die Evangelien, da waren welche, die haben gesagt, nee, Rettung brauchen wir nicht. Wir sind gut genug, wir sind Kinder Abrahams, wir halten die Bibel. Und dann gab es welche, die waren mühselig und beladen. Manche denken, ja, es wird bestimmt nicht mal so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und welche brauchen, oh, ich brauche Rettung. Nun, wie sucht Jesus heute? Er ist jetzt nicht so lebhaftig da, wie er bei Zachäus war. Er klopft an, immer wieder. Wir haben es eben bei Hiob 33 wird es erwähnt, dass Gott immer wieder zu den Menschen spricht. Ganz unterschiedlich. Manchmal ganz konkret. Durch Umstände, die einen bewegen. Ich weiß nicht, ob euch der Name Daniel Böcking in Begriff ist. Hat jemand dieses Buch gelesen? Niemand? Das ist ein Reporter von der Bild-Zeitung. Ich glaube heute noch. Und der war an verschiedenen Orten hier auf dieser Erde. Er war in Duisburg, wo das Unglück mit der Love Parade war. Er war in Haiti bei dem Erdbeben. Und er war in Chile bei dem Grubenunglück. Und all diese Dinge hat Gott dafür benutzt und gebraucht, um in sein konkretes Leben zu sprechen. Und er wurde Christ. Hat die Not dort gesehen. Er hat zumindest in Haiti, ich weiß nicht, ob es überall war, aber zumindest in Haiti Menschen kennengelernt, die Gott lieben, die nicht mehr auf der Suche sind, sondern die gefunden haben. Und es hat ihn bewegt, Christ zu werden. Er schreibt hier als junger Christ, da ist manches, wie wenn ein Kind geboren wird, unvollkommen, wie hier heute Morgen übrigens auch. Aber er schreibt das Buch, ein bisschen Glauben gibt es nicht, wie Gott mein Leben umkrempelt. Und ich finde, ich habe es nicht ganz gelesen, also ein Teil schon, so recht quer. Schön, wie Gott zum Menschen heute in unseren Tagen, nicht vor 200 Jahren, sondern heute redet. Ganz konkret. Er schreibt natürlich auch toll, er ist Reporter und Journalist. Sehr zu empfehlen. Und eine andere Sache, die Gott sucht, ist, dass er Menschen auf die Suche schickt. Er steht an der Türe und hält die Türe auf. Er streut Hinweise auf den Weg. Und überall dort, wo das Wort Gottes verkündigt wird, wo das Evangelium gebracht wird, durch Schriften, durch andere Christen, durch Blogs, heute gibt es viele Blogs, dort ist die Chance umso größer, dass Menschen Gott finden. Manche erinnert sich, oder manche in Bekehrungsgeschichten hört man, dass das Gebet der Großmutter für die Kinder, für die Enkel Gott eines Tages beantwortet. Viele erleben ganz konkretes Eingreifen in ihrem Leben, wo sie sehen, ja, hier ist mehr als das, was wir hier noch sehen. Gott macht sich auf die Suche. Ja, Wiedergeburt, neues Leben, Errettung ist ein Werk, das Gott tut. Zu 100%. Und doch möchte er dich und mich als Geburtshelfer gebrauchen. Wir sollen die Netze auswerfen. Jetzt möchte ich euch einladen, einfach ein paar Minuten, dass wir uns mit Gott auf die Suche nach uns Menschen machen. Erster Punkt, Gott sucht den Menschen von Anfang an. Im ersten Kapitel der Bibel wird uns berichtet, wie Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Die unbelebte und die belebte Schöpfung. Und alles war sehr gut. Und dann kommt es zur Tragödie. Der Mensch wählt die Sünde. Er wird ungehorsam. Er wird verführt. Und Gottes unmittelbare Reaktion darauf, das möchte ich vielleicht gerade mal aufschlagen, ist in 1. Mose 3, Vers 8 und 9. 1. Mose 3, Vers 8 und 9. Ich denke, die meisten, die Begebenheit bekannt und vertraut. 1. Mose 3, Vers 8 und 9. Die Menschen erkennen, was sie getan haben, und sie verstecken sich vor Gott. Und dann heißt es: Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Und der Mensch und seine Frau, sie versteckten sich vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, mitten unter die Bäume des Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? Wenn man was ausgefressen hat, dann ist das, wo es noch einigermaßen gesund ist, die normale Reaktion, dass man sich versteckt. Das sind es an Kindern, wenn die irgendwas angestellt haben und es wird dann, ich habe mir das sagen lassen, und es wird dann so komisch ruhig im Raum und man findet niemand und man sucht in dem Sofa oder so und man stellt sie zur Rede, dann ist meistens so, dass sie irgendwas ausgefressen haben, oder? Und so ähnlich haben es das erste Menschenpaar schon gemacht. Und da ist etwas ausgefressen zu haben, recht, also flapsig formuliert. Sie haben alles kaputt gemacht. Und Gott macht sich auf die Suche. Unmittelbar nach dem Sündenfall macht Gott nicht Schluss mit den Menschen und macht was anders oder zieht sich von ihnen zurück. Sofort kommt er auf sie zu und fragt nach ihnen. Und er stellt die Frage: Wo bist du? Und nochmal, wir haben den Gott, er wusste, wo sie waren. Er ist allwissend, er kennt sie. Und doch fragt er sie, wir haben es gerade gelesen: Wo bist du? Und das ist die wichtige Frage, wie Gott Menschen sucht. Er fragt sie: Wo seid ihr? Wo bist du? Seine Suche beginnt dort, wo sich der Mensch versteckt. Und verstecken kann auch bedeuten, dass es vor ihm wegläuft. Wie Jona. Er wollte sich auch vor Gott verstecken, aber er kam nicht irgendwo in sein Haus, sondern er ging einfach in die andere Richtung. Gott hat auch diesen Jona gefunden. Er ging ihm nach. Wo bist du? Diese wichtige Frage. Der Mensch bleibt sein Mensch. Ach, nach dem Sündenfall. Er gibt ihn nicht auf. Aber er will vom Menschen hören, was passiert ist. Er gibt dem Menschen die Chance, sich zu outen. Und er stellt ihm diese Fragen, auf das er antworten kann. Ja, diese Fragen sind manchmal unangenehm. Aber er möchte den Menschen ermutigen, aus seinem Versteck rauszukommen und sich ihm zu stellen, wie er ist. Und sie haben dann, ja, sich irgendwie verkleidet, sage ich mal. Sie haben sich vor ihm gefürchtet. Wo bist du? Und dann erzählen sie, was geschehen ist. Und Gott fragt sie: Wer hat es dir erzählt? Und dann die letzte: Was hast du getan? Sie schieben es alle weiter, auf die Schlange, also auf die Frau, auf die Schlange und so weiter. Letztendlich auf Gott: Hättest du uns nicht geschaffen, wäre das nicht passiert. Gott gibt die Möglichkeit, sich vor ihm zu stellen. So sucht Gott. Und diese erste Frage, das ist die Anfangsfrage, Frage einer langen Suchaktion, die Gott startet. Im Alten Testament wird aufgezeigt, dass er die Beziehung zum Menschen will, dass die Beziehung zu ihm wiederhergestellt werden muss. Und es ist, haben wir der Güte Gottes zu verdanken, bis heute. Egal, ob du Gott kennst, persönlich, oder ob du ihn nicht kennst, dass Gott auf den Menschen zugeht. Bis heute. Wie schön. Ja, sie werden dann dieses Gartens verwiesen. Die Folge hat sich abgezeichnet, hat Gott auch dann so gemacht. Und dann dauert es nicht lange, bis sie haben zwei Söhne bekommen, Kain und Abel. Und dann geht es nicht lange, bis der eine den anderen umhaut oder totschlägt. Was geschieht? Wieder! Gott ergreift die Initiative. Er fragt den Kain, schon bevor er es tut, warum bist du zornig? Und dann, als er seinen Bruder umgebracht hatte, ermordet hatte, seht ihr die Fragen, wie die sich ähneln. Wo ist dein Bruder Abel? Was hast du getan? Und auch die Reaktion von Kain ist ganz ähnlich wie bei seinen Eltern. Er reicht diesen Fragen aus. Und trotzdem geht Gott dem Menschen nach, nochmal bis heute, und schreibt auf diesen krummen Linien, die wir Menschen machen, seine Segenslinien. So können wir das Alte Testament zusammenfassen. Er bleibt seinen Absichten treu, auch wenn der Mensch untreu wird. Wir können es studieren an Abraham, an den ganzen Erzvätern. Ja, Gott sucht sein Volk über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg. Das Volk sucht ihn nicht. Über Generation und Generation gibt Gott seine Suche nicht auf. Er schenkt seinem Volk den Tempel. Durch die Stiftshütte dann den Tempel, um einen, als einen Ort, wo die Menschen Gott suchen können. Gott will sein Volk durch Könige führen. Manche lassen sich von ihm leiten, wie zum Beispiel David oder Asa oder Josaphat und manche andere. Aber die meisten anderen lassen sich lieber von der Sünde verleiten. Und immer noch sucht Gott sein Volk, indem er Propheten schickt, Menschen, die Gottes Wort an das Volk bringen, die das Volk warnen, davor warnen, nicht verloren zu gehen. Aber die meisten hören nicht auf sie, sie laufen immer anderen Göttern nach. So ist es bis heute. Und Gott sucht weiter. Gott hat auch heute nicht die Suche eingestellt. Und er kommt dann selber, ganz persönlich greifbar. Wir denken an Weihnachten im Besonderen daran. Leidenschaftlich macht er sich auf die Suche, obwohl wir so chronisch von ihm davonlaufen. Der Herr Jesus ist, ist der letztendliche Beweis seiner Suche nach den Menschen. Und die Bestätigung seiner Liebe, wir haben es heute Morgen von Frank gehört, seine Wertschätzung an uns. Und er hat ein klares Programm. Er ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Denn er weiß, wo wir sind und wo wir uns verstecken. Und er spürt uns auf und kommt uns nah. Und dann könnte man denken, ja, wenn Gott seinen Sohn schickt, dann müssen jetzt wirklich alle verstehen und alle sich an ihn wenden. Markus 12 haben ein Gleichnis von den Weingärtnern. Da erzählt Jesus ein Gleichnis, dass da jemand einen Weingarten angelegt hat und er reist außer Landes und er beauftragt immer wieder jemand nach ihnen zu schauen, wie es dem Weinberg so geht. Und sie bringen einen nach dem anderen um. Und dann schickt der Weingärtner am Schluss seinen eigenen Sohn. Und auch den bringen sie um. Sie haben klar verstanden, was der Weingärtner wollte. Und doch hat sie es nicht interessiert. Wie gut, dass es Golgatha gibt, wo Gott uns seine Liebe gezeigt hat und unsere Suche nach, und seine Suche nach uns. Also er sucht den Menschen von Anfang an, unmittelbar nach dem Sündenfall, bis heute. Ein zweites, Gott sucht den Menschen, bis er ihn findet. Ich möchte euch bitten, aufzuschlagen, Lukas 15, Vers 1 bis 7. Lukas 15, Vers 1 bis 7. Lukas 15 ist ja einzigartig in der Bibel. Es sind diese drei Gleichnisse vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Groschen oder Drachmen und vom verlorenen Sohn. Und ich möchte uns da die ersten paar Verse mal lesen. Verse 1 bis 7. Wir haben ein Gleichnis, wo Gott sich auf die Suche macht. Das ist das erste, das lesen wir jetzt. Einer, wo der Mensch sich auf die Suche macht. Und das dritte, wo der Vater wartet, bis jemand nach Hause kommt. Eigentlich auf zwei Söhne wartet er ja. Ich möchte mal lesen, Lukas 15, Vers 1 bis 7. Es kamen aber auch Zöllner und Sünder zu ihm, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Das ist die Situation. Er sprach aber zu ihnen ein Gleichnis und sagte, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, legt er es mit Freuden auf seine Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, ebenso wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die Buße nicht nötig haben. Ja, es waren Menschen da, die haben sich über andere erhoben. Sie leben in einer fatalen Selbstsicherheit. Sie denken, ja, wir wissen besser als die anderen. Und gerade zu denen redet Jesus dieses Gleichnis. Und das war damals gang und gäbe. Das konnte jeder nachvollziehen. Da ist ein Mann, der hat 100 Schafe. Und ich denke, Abend für Abend holt er die Schafe rein in seinen Zaun oder seinen Pferd oder in seinen, ja, diese Abtrennung. Und er zählt sie. Und mit zählen ist nicht nur gemeint, dass er weiß, wie viele sind, sondern er schaut, wie geht es ihnen. Also Stück für Stück. Und er merkt an diesem Abend, eins fehlt. Und er hat dann nicht gedacht, ja, es gibt auch Verluste. Ich war mal bei jemand, da wie soll ich sagen, da waren einfach auch bei Tieren Verluste mit einkalkuliert. Das ist so. Also Entschuldigung, bei mir im Sommer, da starben pro Volk jeden Tag 2000 Bienen. Schon wie normal. Und wenn ein Schaf abends nicht zurückkommt, das kann man ja ersetzen. Vielleicht kommt es ja morgen. Es ist verloren. Und man könnte doch denken, ja, er hat doch so viele, er könnte sich doch wenigstens über die 99 freuen. 99, es war nicht 100, aber doch recht viel. Und hier sehen wir, wie er losgeht, um sich um ein einziges verlorenes Schaf zu kümmern. So, dass er die 99, natürlich denke ich mal in Sicherheit, lässt und sich auf die Suche macht nach diesem Schaf. Und er ruft nicht nur in die Nacht hinein: Schaf, wo bist du? Um vielleicht sein Gewissen zu beruhigen. Nein, er macht sich selber los und er hat den Arbeitstag hinter sich. Er will sein Schaf wieder und niemand kann ihn davon abbringen. Er ist innerlich ergriffen, es fehlt ihm ein Schaf. Und er will auch keinen Ersatz, er könnte morgen sich anders kaufen. Er hat großes Interesse an diesem Schaf. Er schläft nicht erbarmungslos ein. Denn er kennt seine Schafe und weiß, dass sie ihn brauchen und von sich aus selber nicht überleben können. Deshalb muss er schneller sein als die Raubtiere. Und so geht er in Vers 4 in die Wildnis, dort wo er wahrscheinlich war. Und das heißt, er sucht, bis er es findet, unter Einsatz des Lebens. Und es wurde dann projiziert, dass Gott sich außer freut wie ein Mensch, das er findet und das er zurückbringt. Er hat Lust am Finden und er trägt es auf seine Schultern nach Hause oder auf seinen Armen nach Hause. Es wird nicht berichtet, dass er dem Schaf Standpauke gehalten hat und so weiter. Er freut sich daran, dass das, was verloren war, dass er das wieder findet. Und es wird in diesem Vers berichtet, dass der ganze Himmel sich anstecken lässt über einen, der umgekehrt und sich finden lässt. Also abends, als er nach Hause kommt, es überwiegt die Freude. Die Freude über den Hirten, die Freude über den allmächtigen Gott. Er wirft sich nicht verbittert ins Bett und ist enttäuscht über den Abend, den er sich ganz anders vorgestellt hätte, als er eigentlich wollte. Nein, er holt seine Freunde und Nachbarn zusammen und freuen sich miteinander. Dieser Tag wird unvergessen bleiben, wegen einem Schaf. Da Jesus hat selber von sich gesprochen als dem guten Hirten. Könnt ihr nachlesen in Johannes 10. Ich bin der gute Hirte. Der sagt, der Dieb, der kommt, um zu stehlen, dem sind die Schafe eigentlich wurscht. wenn es fällt. Das wäre der Mittling gewesen. Ja, 99 sind besser als 100. Also, ist auch genug. Nein, er setzt sich ein. Und dann habt ihr das gelesen, das ist mir, ich glaube, das erste Mal so aufgefallen, als er dann sagt, in Vers 6, und wenn er nach Hause kommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, ebenso wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die nicht Buße tun. Der Hirte tut so, das ist mein Eindruck, als sei der Schaf zurückgekommen. Aber in Wahrheit hat er es ja gesucht. Er legt mit Freuden auf seine Schultern und hier sehen wir diesen großen Hirten, der noch kommen soll, das ist zukünftig, aber das du und ich vielleicht schon erlebt haben. In Hesekiel 36, 34, Vers 16 heißt es, spricht Gott, das Verlorene will ich suchen und das Versprengte zurückbringen und das Gebrochene will ich verbinden und das Kranke will ich stärken, aber das Fette und das Starke werde ich austilgen, mit meinem Recht werde ich sie weiden. Gott macht sich auf die Suche. Ja, er sucht dich. Man will hier jetzt so eine Anwendung machen auf uns. Ich möchte es wirklich so lassen. Gott hat Interesse an dir. Jetzt möchte ich ein paar Dinge einfach nennen, die da dazukommen. Die möchten wir jetzt nicht im Einzelnen betrachten, aber einfach, dass ihr sie mal gehört habt. Das könnt ihr euch wahrscheinlich jetzt nicht alles merken, aber das gibt mal einen Eindruck, was Gott sucht. Dieser Gott nochmal, der in sich völlig zufrieden ist, der niemand braucht, der in einem Licht wohnt, das für ihn völlig ausreicht, er ist in sich voll zufrieden. Er braucht niemand. In 2. Chronik 16,9 heißt es, ich lese euch einfach mal so vor, denn die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Also deine Augen, also wir suchen ja auch mit unseren Augen, sie durchlaufen die Erde, sie suchen nach Menschen, welche deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. In Lukas 12, übrigens, das sind die meisten Stellen, die Gott sucht. Gott sucht Menschen, und ich lese es vor, glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, Wachen finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sich zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen. Glücklich jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchen Tun finden wird. Also Gott sucht Menschen, die auf ihn warten und die ihm dienen. In Lukas 18,1, das ist falsch, das heißt Lukas 18,8, da heißt es, ich sage euch, dass er nicht ohne Recht Verzug ausführen wird. Denn wird wohl der Sohn des Menschen, damit ist doch Jesus gemeint, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde. Also Gott sucht Menschen, die ihm glauben. Lukas 17,18, haben sich sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott die Ehre zu geben, außer diesem Fremdling. Da hat Gott 10 Männer gesund gemacht von ihrem Aussatz. Einer kommt zurück und dankt ihm. Und Gott sagt hier, er sucht Menschen, die zurückkommen und ihm dankbar sind und ihn darüber ehren. In Lukas 13, Vers 7 heißt es, er aber sprach zu den Weingärtnern, siehe, drei Jahre komme ich und seine Frucht suche ich an diesem Feigenbaum und finde keine. Haut ihn ab. Wozu macht er das Land unfruchtbar? Und dann sagt dieser Mann, lass ihm noch ein Jahr. Kennt ihr diese Begebenheit? Also Gott sucht Menschen, die für ihn Frucht bringen. Psalm 14, Vers 2. Gott sucht Menschen, die nach ihm fragen und die ihn suchen. Das ist unser Thema. Nächstes Mal dann. Der Herr hat vom Himmel herniedergeschaut auf die Menschenkinder, um zu sehen, also er sucht wieder, ob ein Verständiger da ist, einer, der nach Gott sucht. Und die letzte, in Johannes 4, Vers 23, Gott sucht Menschen, die ihn anbeten. Das bespricht er mit einer, ja eigentlich einer Hure am Brunnen, mit einer Frau. Ich möchte gerade noch vorlesen. Johannes 4, Vers 23, da heißt es, es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten, denn der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott sucht Menschen, die ihn anbeten. Dafür hat er uns erschaffen. Dafür hat er uns Verstand gegeben. Kein Tier betet Gott an. Uns hat er den Verstand gegeben. Sie leben zur Ehre Gottes, aber sie können nicht in der Hinsicht, wie wir, Gott anbeten und preisen über den, wer er ist. Er hat uns Verstand gegeben, um über ihn nachzudenken. Er hat uns errettet, um ihn anzubeten. Deshalb hat er sein Volk damals schon aus Ägypten herausgeführt, mit dem Ziel, ihn in der Wüste anzubeten. Gott sucht dich. Wir schließen heute Morgen mit einem Beispiel aus dem Alten Testament. Ich habe das letzten Sonntag schon mal in der ersten Teil erzählt. Manche Sachen, glaube ich, können wir besser begreifen, wenn Gott sie in Menschen kleidet. Es heißt ja auch in Johannes 4, Gott ist Geist. Also wir können, ja, Jesus kam als Mensch, so können wir Gott irgendwie jetzt vorstellen. Gott ist ja unsichtbar, er ist Geist. Und Gott hat manche Menschen auch gebraucht, und er will auch dich heute gebrauchen, dass Menschen seine Charakterzüge, sein Wesen deutlich machen. Offenbar machen, zeigen. Und es war so, dass Israel einen König wollte und bekommen hat, Saul. Und er wurde als König eingesetzt und er hatte einen Sohn, der hieß Jonathan. Und durch verschiedene Umstände, die möchte man sich mal einzeln betrachten, kommt David, der bekannte König David, an den Hof von Saul. Saul hat manchmal schlechte Laune gehabt, sage ich mal, überspitzt gesagt. Und David konnte die Harfe spielen und es hat den Saul beruhigt. Saul fiel in Sünde, hat Dinge getan, die Gott verboten hatte. Und Gott hat sich den David auserwählt, um Sauls Nachfolger zu werden. Und als David an den Hof von Saul kam, waren David und Jonathan, ich würde heute sagen, Best Friends. Sie wurden gute Freunde. Und das ist für mich die gute Männerfreundschaft. Das gibt es natürlich bei Frauen auch, aber für gute Freunde. Ich weiß nicht, ob jedem, man denkt manchmal, ja, das waren zwei, die sind so Mitte 20 und haben so derzeit damals gelebt. Also es spricht ganz vieles dafür, dass der Jonathan mindestens 30 Jahre älter war als der David. Das sind schon in unseren Vorstellungen oft so nicht drin. Wir denken, ja, die sind da miteinander in den Krieg gezogen und haben. Der Jonathan war ziemlich sicher deutlich älter als der David. Und trotzdem haben die sich beide gut verstanden und sie haben sich auch geistlich ermutigt. Es kam aber der Tag, als in einem Krieg Saul und sein Sohn Jonathan ums Leben kamen. Und da geht die Geschichte heute Morgen los. David wird dann König und regiert über Israel. Und dann wird berichtet, wie er alles erreicht hat, wie Gott ihm die Feinde gegeben hat und so weiter. Und auf der Höhe seiner Macht kommt 2. Samuel 9. Das ist die Geschichte von Mephibosheth. Und an diesen zwei, glaube ich, kann man deutlich sehen und drüber staunen, so wie David diesen Mephibosheth sucht und ihn an seinen Hof holt. So ähnlich, aber noch in viel größerem Sinne und Maße, sucht Gott uns und holt uns an seinen Hof. Ich möchte uns diese Geschichte zum Abschluss kurz vorlesen, nur so nur ein paar Verse. 2. Samuel, Kapitel 9. Und David sprach, ist doch jemand da vom Haus Sauls, dass ich Güte an ihm erweise, um Jonathans Willen. Denn die beiden haben einen Bund gemacht im Vorfeld, dass wenn Jonathan wusste, dass David König wird, aber David hat versprochen, sein Haus nicht auszurotten. Das war damals gang und gäbe. Übrigens, also vielleicht nicht in unseren Tagen, aber gerade wenn er so dieses Mittelalter und die Zeit danach anschaut, die ganzen Königshäuser, wenn sich da die Dynastie gewechselt hat, die haben oft alle anderen einfach ausradiert. Männer, Frauen, alles. Kinder. Es war aber ein Knecht von Saul, sein Name war Ziba. Und sie riefen ihn zu David, und der König sprach zu ihm, bist du Ziba? Und er sprach, dein Knecht. Und der König sprach, ist niemand mehr da im Hause Saul, damit ich Güte an ihm erweise? Und Ziba sprach zum König, es ist noch ein Sohn Jonathans da, der an den Füßen lahm ist. Hier möchte ich kurz unterbrechen. In 2. Samuel 4 wird berichtet, wie das zustande kam, als die Nachricht kam, dass Saul und Jonathan gefallen waren. Da nimmt die Amme diesen Mephibosheth und flieht mit ihm, weil sie Angst hat. Und dabei fiel der Mephibosheth hin und war, man würde halt sagen, behindert, körperlich behindert. Vers 5, und da sandte der König David hin und ließ ihn aus dem Haus Makir des Sohnes Amniels holen von Lodabar. Und Mephibosheth, der Sohn Jonathans, der Sohn Sauls, kam zu David. Und er fiel auf sein Angesicht und beugte sich nieder. Und David sprach, Mephibosheth. Und er sprach, siehe dein Knecht. Und David sprach zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich will Güte an dir erweisen, um deines Vaters Jonathans willen, und will dir alle Felder deines Vaters Saul zurückgeben. Und du sollst beständig an meinem Tisch essen. Und er beugte sich nieder und sprach, was ist dein Knecht, dass du dich zu einem toten Hund gewandt hast, wie ich einer bin? Und Vers 13. Und Mephibosheth wohnte in Jerusalem und er saß beständig am Tisch des Königs. Er war aber lahm an beiden Füßen. David kommt auf die Idee, Gnade zu erweisen. Will es nicht nach Gott so tun? Von der ersten Seite an bis heute, dass er um Jesu Willen uns, dir und mich Gnade erweisen will, Güte erweisen will. Auch er stellt die Frage, die Gott stellt am Anfang, wo ist er? Wo ist dieser Mensch, dass ich Gnade und Güte an ihm erweisen kann? Das wird ihm berichtet, ja, aus dieser Kleinstadt oder aus diesem Dorf. Er lässt ihn kommen und der Mephibosheth hat sicher gezittert, weil er wusste, was eigentlich dort ihm blüht. Er war ja doch ein potenzieller Rivale. Ja, und er lässt ihn holen. Auch hier, die Initiative geht von David aus. Er müsste es nicht tun. David war glücklich. Hat er alles. Er fühlt so viel. Aber er hält sein Versprechen, das er dem Jonathan damals gegeben hat, dass er Gnade gewähren lässt und Gnade walten lässt an seine Nachkommen. Und der Mephibosheth, der fällt auf sein Angesicht. David nennt ihn, wie er dich und mich bei unserem Namen nennt, die Bibelstellen kennt ihr dazu. Er nennt ihn bei seinem Namen Mephibosheth und sagt zu ihm, fürchte dich nicht, ich will Gutes an dir erweisen, um Jonathans Willen. Er gibt ihm das, was für ihn wichtig war. Er sorgt für seine täglichen Bedürfnisse. Wir haben gelesen, er darf beständig am Hof des Königs sein, bekommt sogar eigene Felder und die Felder zurück, darf beständig am Tisch des Königs essen und die haben sicher nicht das Schlechteste gegessen. Und er kommt sich vor, eigentlich wie wir heute Morgen, wer bin ich? Wer bin ich, dass du dich auf die Suche machst nach mir? Er war ein Krüppel. Und damals war es blöderweise, noch nicht so in unserer heutigen Kultur, zumindest hier im Westen, dass doch für solche Leute ein recht viel Gebot, oder ein nicht gebotenes Falsch, aber recht viel gemacht wird. Die meisten Länder, also manche Indianerstämme, habe ich schon gehört, hey, die Leute, die waren einfach gelassen und weitergezogen und der Rest machen dann die Tiere und sterben einfach vor sich hin. Wer bin ich? Und dann wird dieses Bild beschrieben am letzten Vers. Er ist beständig am Tisch des großen Königs, bei David. Obwohl eigentlich sein Feind war, wie wir auch Feinde Gottes waren. Aber mit lahmen beiden Füßen. Ach, wir bleiben fehlerhaft. Auch wenn wir Königskinder werden. Aber schön, dass Gott uns sucht, um an seinem Hof zu sein. Das ist so ein schönes Beispiel, was Gott mit uns getan hat. Wie gut, dass er uns gesucht hat. Wir haben am Anfang diese Frage gestellt. Warum kam er auf diese Erde? Und eine Sache ist sicher die, dass er uns gesucht hat. Wenn wir das mitnehmen in die kommende Woche, irgendwie das weiter bewegen in unseren Herzen und gerade in dieser Zeit, wo es auch so viel Trubel und so viel Negativschlagzeilen gibt, ich wünsche uns das echt, dass unser Herz vielleicht ganz neu, auch wenn er dich schon lange gefunden hat, weich und froh und glücklich werden darf über die Tatsache, dass Gott uns gesucht hat und uns gefunden hat. Es ist nämlich nicht normal, es ist nicht selbstverständlich. Herr Jesus, ich danke dir, dass du dich auf die Suche gemacht hast nach uns Menschen. Von Anfang an haben wir dir unheimlich viel Kummer bereitet. Wir sind unsere eigenen Wege gegangen. Wir haben dich nicht gesucht. Ich danke dir, dass du uns gefunden hast. Du hast dich auf die Suche gemacht, wie dieser Hirte nach seinen Schafen. Ich danke dir dafür, dass du auf diese Erde kamst mit dieser klaren Botschaft. Du bist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Herr, das wünschen wir uns auch für unsere Angehörigen, für unsere Freunde, für unsere Nachbarn, für die Menschen, die, mit denen wir Kontakt haben, die von sich wahrscheinlich oder oft auch gar nicht denken, dass sie verloren sind. Ich bitte, dass du dein Werk tust, wenn du uns damit einbauen kannst und uns als Geburtshelfer gebrauchen willst, gib uns Mut und Kraft und vor allem die Freude, gerade in dieser Weihnachtszeit, dass du uns gesucht und gefunden hast. Danke für deine Liebe zu uns. Amen.